Vor der CD ist nach der CD. Der Wingenfelder-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
Vor der CD ist nach der CD. Mit mir, Oliver Plöger, mit Thorsten Wingenfelder. Thorsten, sag mal was.
Ich sag mal was.
Kai Wingenfelder darf auch was sagen.
Auch was.
Kai, was war deine erste CD?
Meine erste CD?
Yo.
Oh, geil, ach, du Scheiße.
Ach du meine Güte.
Meine erste CD, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Keine
das
Ahnung.
Ist krass.
Ja, weil das ist so eine Phase, wo ich schon so viele LPs hatte.
Das ist
ja.
So ein bisschen wie deine erste MP3.
Dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was meine erste CD war. Ah, doch, klar, nee, doch nicht. Doch. Nee, ich weiß es nicht.
Meine erste war Guns N' Roses, Use Your Illusion 1. Ich glaube, so 92 zu Weihnachten bekommen.
Ja, kann ich dir nicht beantworten.
Thorsten, du weißt es einfach nicht.
Nee, Platten ja, Vinyl ja, aber CD, das don't know.
Fandet ihr denn CD sofort geil?
Ich fand CDs spannend, weil das lag daran, dass es so digitale Geschichten gab. Ja, das Synth-Klavier wurde erfunden und so. Und, und dann gab es so die ersten Platten, so Rick Springfield und so, wo dann mit digitaler Aufnahme experimentiert worden ist. Und das fand ich total spannend. Und dann kam irgendwann dieses Yes-Album, keine Ahnung, wie das hieß, 9, 5, 6, 7, 8, 9, irgendwie so eine Zahl obendrauf. Ja. Mhm. Und da war, glaube ich, Owner of a Lonely Heart drauf. Und das ist alles komplett digital aufgenommen. Und das gab es auch als digitales Ding. Und das fand ich schon faszinierend, weil es so glockenklar war. Ja, damals fand ich das noch geil. Weil das war so hart, klar, es gab kein Rauschen mehr, ist alles vorbei. Ja. Und es lief 45 Minuten durch. Wahnsinn,
ja.
Und das hat sich mittlerweile alles relativiert. Jetzt sitze ich zu Hause und höre wieder Vinyl, ja, weil ich das einfach schöner finde, weil ich auch bewusster Musik höre. Aber damals war das halt wow, ja, und musste man das haben. Deswegen fand ich das schon irgendwie spannend so mit der CD. Und dann hieß es ja auch, und jetzt machen wir alle CDs und so.
Und 70 Minuten Spielzeit. Also auch selber Musik machen auf einmal so 45 Minuten. Nee, 70 Minuten.
Ey, wir können sogar 74, glaube ich.
Ja, oder sowas, 74 Minuten. Und die ersten CD-Spieler, ich bin ja mal befreundet gewesen mit so einem Hi-Fi-Nerd, der kauft, wenn er kann, von Philips die ganzen allerersten CD-Spieler, weil die einen Laser haben,
der
viel geiler ist, der viel geiler klingt, der einfach, und er hat mir das mal, das hört man hört es wirklich, es ist ganz, ganz, ganz abgefahren. Also die ersten CDs, die ersten CD-Spieler, gerade von bestimmten Marken, das ist dann schon geiler. Und jetzt ist das natürlich alles in eine andere Richtung geplumpst, ne?
Ich nehme unsere Hörer mal ein bisschen an die Hand, und zwar, der eine oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, versuchen heute in dieser Episode mal so ein bisschen auszubrechen aus unserer Chronologie. Weißt du, ich komme mir schon vor hier wie der Diplomkaufmann, der seine Listen abarbeitet. Deshalb hauen wir heute mal einen dazwischen. Dann muss ich logischerweise die Anschlussfrage stellen. Eure erste LP, also daran erinnert man sich doch dann irgendwie, hoffentlich.
Ja. Daran erinnere ich mich. Habe ich aber, glaube ich, schon erzählt das letzte Mal. Zu meiner Konfirmation von Onkel Rudolf habe ich 5 Stück gekriegt, die ich mir gewünscht habe, damals auf dem Internat oder davor. Und das war Houses of the Holy von Led Zeppelin.
Led Zeppelin, ja.
Made in Japan von Deep Purple. Heartbreaker von Free. Billion Dollar Babies von Alice Cooper. Und Atlantis von Atlantis.
Thorsten?
Ich hatte die Bay City Rollers.
Okay.
Die Bay City Rollers und ich glaube Dancing Queen von ABBA. Und damit hat Klein Thorsten angefangen, das Nebenzimmer von Kai zu beschallen.
Wart ihr da schon musikalisch im Austausch oder fandest du das weird, was Kai gehört hat und umgekehrt?
Kai hat andere Sachen gehört zu der Zeit und das fand ich spannend.
Aber wir konnten uns einigen auf Rebel von den Bay City Rollers.
Genau,
das war nämlich eine geile Version, das muss man einfach mal sagen.
Es gab eine Coverversion von Bowie Song. Und der war richtig rockig und klasse und war vollkommen unbefangen. Ich mochte halt diese Hits und Sachen und hab das mir angehört und war irgendwie jetzt aber auch kein richtiger Fan, hatte aber die Platten. Dann kam irgendwann, ich glaube unter den ersten 5 Platten waren dann auch dieses rote Album der Beatles, also quasi die rote Best-of. Und Kai sagte dann irgendwann, es gibt auch eine blaue Best-of, du musst mal die blaue hören und dann hörst du mal das weiße Album. Und das war dann so.
Das so langsam ranfühlen.
Und irgendwann kam halt Hardrock, ne?
Ja.
Aber das waren so die ersten 10, 15 Platten, da war dann das, was ich gerade beschrieben hatte, quasi dann dabei.
Hardrock, definier was erstmal.
Hardrock war dann irgendwie Thin Lizzy, Life and Dangerous. 78 kam das erste Van Halen Album, da bin ich vollkommen weggeflogen.
Ja.
Und UFO, Scorpions.
Weil du auch Eddie Van Halen als Gitarrist so unfassbar fandest, wahrscheinlich bei Van Halen?
Killer.
Ja.
Also ich habe Ain't Talking About Love geübt und hab's nicht richtig hingekriegt. Es klang irgendwie immer nicht so und hat auch seine Gründe, wahrscheinlich auch im Equipment, nicht nur in den Fingern. Aber natürlich dieses Tapping, die Sachen, es gibt wenig Gitarristen, die die das neu erfunden haben, ja, dieses Gitarrenspiel. Für mich noch komplizierter, weil das konnte ich schon mal definitiv gar nicht mehr. Das alles, was die vorher gemacht haben, konnte ich auch schon nicht. Aber das konnte ich schon mal gar nicht. Und war dann irgendwann auch frustriert, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt ein geiler Gitarrist werden will, dann muss ich ja irgendwas anderes machen. Aber ich brauche da nicht, das ist Quatsch, das kriege ich nie hin. Also ich werde bestimmt kein Schnellfinger.
Ja, kein Flitzefinger.
Nee, ganz das ist. War ich mal eine Zeit lang, aber war nicht authentisch und andere waren halt irgendwie alle besser. Naja, und wie gesagt, irgendwann spielte ein Freund mir dann das erste U2-Album vor und da brachen dann alle Dämme.
Weil du da gehört hast, weil das ist ja, also U2-Gitarren sind, ich würde es jetzt einfach mal sagen, atmosphärische Gitarren.
Genau.
Und Van Halen ist Gniedel und Schnellspielgitarre.
Nee, Gniedel nicht. Nee, Van Halen ist auch atmosphärisch. Eddie Van Halen ist immer ein bisschen mehr an der Kante, immer edgy, nicht sauber, nicht clean. Ist immer rabiat und rockig und wild und stinkt und hat einen Speed und ist irgendwie, ist immer dreckiger Club. Und aber auf einem unfassbaren Niveau, wo du einfach nicht hinkommst. Mhm. Immer Emotionen. Und klar, das fand ich geil. Also irgendwie Malmsteen zum Beispiel interessiert mich ein Scheiß. Mhm. Das finde ich gruselig, sogar zum Teil. Weil es genau das nicht ist. Ne? Weil es irgendwie so das ja, ist so Schach-Ernie, Sport.
So Formel
ist
bisschen, 1.
Ja, ist genau, ist, so, ne? ist Sportmusik zum Teil.
Ja.
Auf einem hohen Level, aber nicht meins. Und dann kommt auf einmal jemand, der macht mit Effekten und Sachen Melodien, die kann ich mitsingen.
Das heißt, du bist jetzt bei The Edge von YouTube.
Bin bei The Edge. Und genau. Da höre ich ein Gitarrenthema, das ist ganz einfach. Mhm. Das weiß ich beim zweiten Mal, dass es kommt und ich freue mich drauf. Und das fand ich killer. Mhm. Und der macht eine Welt auf, wo man kein Keyboard mehr braucht. Und keine Ahnung, da konnte ich wegfliegen. Mhm. Das ging an allen Begrenzungen vorbei, direkt auf mich zu. Und ich habe sowas damals auch schon probiert, nur nicht in der Form.
Ja.
Und habe mich bestätigt gefühlt und dachte, oh, ich darf doch Musiker werden. Da ist was. Das ist doch genau meins. Und dann ging es los mit Johnny Marr von The Smith und diesen ganzen Leuten, wo ich dachte, okay, das ist ja geil, das ist ja genau meins.
Da verschieben sich quasi die Parameter so komplett.
Ein bisschen. Ich habe darauf gewartet, dass sowas passiert. Und das war auch emotional, es ist genau meine Musik. Und ich wollte immer jemanden haben, der darüber singt. Und ich schreibe solche Musik.
Mhm.
Genau. Und dann kam halt meine erste anständige Schülerband und wir haben das in der halt eben probiert.
Mhm. War Kai da bei dir? Mit deiner flammenden Liebe für derartige Sounds oder war der da musikalisch?
Der hat auch einen großen Rucksack, wo das alles drin ist, was er mag. Ja. Der hat das dann irgendwann mit seiner Vergangenheit zusammen verwoben und so schaffnen wir uns immer mit neuen Einflüssen durch die Welt.
Ja.
Aber diese melancholischen Gitarren, da ist er, auf der Insel hat er auch ein Haus.
Mhm. Gab es für dich zu der Zeit eine Band, die sich besonders gekickt hat, die du quasi entdeckt hast?
Bei mir war es so, dass die Band, die zuerst da war und die ganz lange blieb, war Genesis.
Das war okay. So. Die ja, was glaube ich viele zu, so Mitte der 90er, Anfang der 90er, da kam ja glaube ich dieses Weekend Dance raus, das war sehr poppig und viele hatten glaube ich gar nicht auf dem Schirm, dass das ja derbster Prog-Rock war mit 8-9-minütigen Songs
ich
in den
mit
70ern.
Dem,
ne?
Ich fing mit dem derben Prog-Rock an, also als ich die kennengelernt habe, das ging dann so, da war Foxtrot gerade angepfiffen. Mit Supper's Ready, 8 Minuten oder 10 Minuten
genau.
12, glaube ich, oder so. Das fand ich halt cool. Ich habe dann immer, wenn Sperrmüll war, die Straßen durchsucht nach alten Transistorradios und habe die Lautsprecher ausgebaut und habe dann um meinen Platz eine Lautsprecherkette an die Wand gehängt, die ich dann miteinander verbunden habe, in meinen kleinen Philips-Rekorder reingesteckt habe und dann nachts, abends immer Genesis gehört. Und das war so mein Ding. Das hat sehr, sehr lange gehalten. Ich habe die ganzen Alben auch jetzt noch irgendwie auf Vinyl, habe ich nichts von verkauft und wurde dann ersetzt durch Frank Zappa.
Also es wurde noch weirder.
Ja, genau. Dann kam Zappa. Und ich hatte eine relativ lange Zappa-Phase begleitet von
zwei. Aber bis Zappa, ja.
Begleitet von zwei Freunden und irgendwelchen Dingen, die man zu sich genommen hat. Das war eine schöne Zeit. Wir haben verrückten Mist gebaut. Ich fand die Texte großartig. Ich mochte die politische Einstellung und hatte dann so eine Phase, wo ich eigentlich hauptsächlich Zappa, Patti Smith, Lou Reed und die Doors gehört habe. Das waren die vier Sachen, die ich total gut fand.
Ist man da nicht überwältigt, wenn man sich mit Zappa beschäftigt? Weil das ist ja so ein großes musikalisches Universum. Wo fängt man da irgendwie an? Gab's, oder hast du gedacht so, ey, ich nehme einfach alles, was ich kriegen kann und höre da rein und was mir gefällt, das höre ich und den Rest.
Also ganz trocken, ich habe Zappa, die erste Platte, die ich von Zappa gehört habe, war, die hieß We're Only In It For The Money und da wurde gerade die Stereophonie erfunden. Ja? Und das ist ein Kunstwerk, würde ich mal sagen.
Ja.
Also ich fand es einfach total witzig und total verrückt und fand die Texte tierisch und habe mir dieses Textbuch von 2001 gekauft, wo die ganzen deutschen Übersetzungen drin waren, weil da sind so viele Dinge verwendet worden, die Wörter kannte ich nicht. Und da wurde so eine Art Interesse geweckt. Und dann hatte ich halt meine beiden Freunde, mit denen ich auch hinterher meine Band hatte irgendwie. Und Martin, der hatte noch zwei andere Platten von Zappa. Und dann fingen wir an, uns die Sachen anzuhören und kauften uns dann so durch. Dann kam Shake Your Booty raus und dann ging hoch bis zu Joe's Garage, da hörte es dann bei mir irgendwann auf. Und das fanden wir einfach großartig. Und wenn die Brecker Brothers Titties and Beer spielen auf Zappa Live in New York, ja, ey, dann geht der Punk ab. Und das fand ich einfach toll. Und wenn ich irgendwie was Ruhigeres brauchte, dann war es halt wirklich Lou Reed, den mochte ich halt auch total gerne. Mhm. Und diese Doors und Patti Smith-Phase und so, das war bei meinem Kumpel Shiloh, der wohnte theoretisch relativ nah an der Schule und immer wenn wir eine Freistunde hatten, gingen wir zu ihm nach Hause, machten uns eine Kanne Earl Grey und hörten dann irgendwie auf der alten Braunanlage seiner Eltern irgendwie die Sachen, ja.
Ja. Was und, heißt theoretisch nah?
Naja, theoretisch nah heißt...
Es war immer den Weg wert.
Ja, ja, auf alle Fälle war es maximal ein Viertel von dem Weg von mir zu Hause. Also, und vor allen Dingen konnte man halt bei seinen Eltern mit einer Kanne Earl Grey die Musik hören, bei uns wäre es nicht gegangen. Ja. Molda Montanara vielleicht mal. Aber,
hast du mal Zappa live gesehen?
Ja.
Krass. Hab ich
auch, ja. Wo Lou war Reed, das? Lou, in Hannover. Und Lou Reed habe ich auch gesehen in Düsseldorf.
Zappa im Jahr?
Oh Gott, Gott, das weiß ich nicht mehr. Früh, in den 80ern.
Mhm. Wie war das? Zappa live? Unfassbare Band natürlich,
mit Ruth Underwood und allem, was uns so dazugehörte. Und ich fand es sehr faszinierend, weil ich kann mich genau erinnern, da stand eine Stehlampe, ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Stöfchen und drauf stand eine Kanne Tee. Und Zappa saß da und das Konzert ging los und er saß da und drehte sich gelegentlich mal um und schwang so das Händchen, wie er immer so ist. Und dann irgendwann stand er auf, spielte ein Solo und setzte er sich wieder hin, goss sich eine Tasse Tee an und ging es weiter. Aber zwischendurch ging da der Punk ab und das war für mich sehr, sehr faszinierend.
Dein erstes Konzert? Oder nicht, war ja nicht dein erstes Konzert, nehme ich an.
Nee, es war nicht mein erstes Konzert.
Ja, okay. Dein erstes war?
Oh Gott. Da muss ich immer drüber nachdenken. Mein erstes Konzert war groß. Ich weiß es nicht.
Denk mal drüber nach, Kai.
Denk drüber nach.
Thorsten, erstes Konzert?
Erstes Konzert waren die ich glaube, 82 oder 84, die Scorpions. 82, glaube ich.
Aus Hannover, in Hannover?
Aus Hannover, in Hannover.
Heimspiel, ja.
Heimspiel, genau, in der Allenriede-Halle. Und ich durfte das erste Mal...
In was für eine Halle gibt es die heute noch?
Die Allenriede-Halle, die gibt es noch. Ja, ja. Das waren 7000 Leute damals, durften da rein und war bumsvoll. Und war irgendwie, ich hatte es irgendwie was anderes erwartet.
ich weiß nicht, das schreit nach einer Nachfrage meinerseits.
Ja, klar, ich hatte, also du hörst ja nur als Butchi da unter dem Kopfhörer das so und da hast du so eine Vorstellung von so einer Bühne und bist dann so ein bisschen desillusioniert, dass man so sieht, ach, das haben die alles so aufgebaut, das ist ja, war ja gar nicht so schön verkleidet und dann gab es so, war es auch laut und klang nicht so richtig geil.
Laut
die,
auf dem
laut ist schon geil, aber es klang halt nicht wirklich gut und dann fuhren die beiden Gitarristen dann auch, Schenker und Japs, dann auf so ausfahrbaren Dingern ganz hoch und wir waren nah genug dran, um zu sehen, dass die beiden halt richtig Schiss da oben hatten und das gefiel mir nicht so. Wie
das hat den Mythos zerstört.
Das war genau das.
Okay.
Und im Grunde war das aber ganz gut so, weil die Konzerte, die danach kamen, waren ja zum Teil ähnlich aufgebaut. Mhm. Das hatte ich aber dann abgehakt und dann konnte ich mich dann darauf konzentrieren. Und dann gab es eben plötzlich Konzerte, wo ich gemerkt habe, ach, das ist ein Konzert.
Darum geht's.
Thin Lizzy war cool, oder?
Thin Lizzy war Killer. Da waren wenig Leute da in der Niedersachsenhalle, in der Kleinen. Und die haben gespielt wie die Teufel. Ich glaube sogar noch mit Gary Moore. Ich weiß es gar nicht. Es war Gary Moore und Snowy White.
Alles noch dabei. Genau.
Und voll besoffen, die Phil Lynott. Und
Iren halt.
Ja, aber Killer-Konzert und Wahnsinn.
Das war so die Phase, wo wir zusammen Konzerte gesehen haben. Weil er durfte nämlich noch nicht alleine aufs Konzert.
Warst dann Begleitperson quasi.
Mit ich und irgendwie, keine Ahnung, Andy Hügel oder wer da noch dabei war damals. Dann haben wir die Scorpions geguckt.
Gruß an dieser Stelle, ja.
Datze.
Peter Jordan auch. Peter war auch dabei.
Peter war auch dabei. Ja. Und AC/DC haben wir noch gesehen.
Peter Jordan, weil das ist ein alter Freund von uns, Gitarrist, ein toller Songschreiber, Gold und Platin. Und mit dem schreiben wir jetzt gerade fürs Wingfeld-Album Songs geschrieben. Ein ganz alter Schlurf. Und der damals schon mit mir als kleiner Junge, mein Gitarrenlehrer auch damals, auf dem Thin Lizzy-Konzert war. Und wir fanden es Bombe.
Das heißt, ihr habt AC/DC gesehen, als sie noch in der Halle gespielt haben?
Ja,
weil heutzutage, oder seit 20 Jahren, spielen ja nur noch 60.000er Open Airs.
Aber nicht mehr mit Bon Scott.
Also ich weiß wieder, was mein erster Konzert war.
Was denn?
Mikis Theodorakis im Kuppelsaal.
Boah, da hast du mich jetzt kalt erwischt, den kenne ich nicht.
Mikis Theodorakis, kennst du das? Ist einer der größten griechischen klassischen Musiker. Kennst du Alexis Sorbas, den Film?
Alexis Sauber.
Das ist Mikis Theodorakis. Der hat aber auch die Musik für Z gemacht. Das sind die politischen Filme. Damals war ja in Griechenland die politische Situation nicht ganz so einfach. Richtig. Und er kommt eher aus der linken, freiheitsliebenden Fraktion.
Genau.
Dem ging es also nicht so richtig gut während der Zeit. Aber der hat im Kuppelsaal in Hannover ein wunderschönes Konzert gegeben. Und da bin ich hin und habe damals ein Mädchen eingeladen, in das ich sehr verliebt war. Hat nicht funktioniert, aber sie fand das Konzert auch gut. Mhm. Und das war das Erste. Und dann kam, glaube ich, Yes, dann kam Genesis und dann kam Led Zeppelin.
Wow.
Led Zeppelin war, glaube ich, das hast du erzählt.
Led Zeppelin war scheiße. Die lauteste Scheiße, die ich je gehört habe.
In der Messehalle 20.
Alle so, du hast Led Zeppelin live gesehen, das muss unglaublich gewesen sein. Ja, unglaublich scheiße.
Nee, aber lag, glaube ich,
der Sound einfach schlecht.
Ja, Messehalle 20 ist, glaube ich.
Eine Messehalle halt. Aus Metall, okay. Da sind keine akustischen Maßnahmen getroffen worden. Da habe ich echt den Großteil des Konzertes draußen vor der Tür verbracht, ja. Weil da konnte ich hören, was da drin abgeht. Da drin hast du nur noch, wenn du dann Robert Plant sehen wolltest, ja, dann hast du dich nach vorne durchgeschlagen. Aber so eine Messehalle, da passten dann auch 15.000, 20.000 Leute rein damals schon. Also die war galaktisch groß für mich.
Ja.
Aber man konnte nichts hören, das war echt schlimm. Mhm. Und ansonsten habe ich immer so kleine Konzerte gehabt damals. Es gab damals noch in Hannover einen legendären Laden, der hieß das Leinedomizil. Und da spielten immer so die Bands, die man sich dann so angeguckt hat. Hermann Brot und all so ein Kram. Mhm. Und dann habe ich auch gearbeitet. Habe ja in der Rotation gearbeitet und da habe ich halt wahnsinnig viel Konzerte gesehen, weil ich da gejobbt habe.
Ja. Kann man vor allem bei kleinen Konzerten, so als Gitarrist, wenn du noch so quasi in deiner Findungsphase bist, ist das eigentlich viel spannender, weil du einfach da genau mal sehen kannst, was der Gitarrist da eigentlich macht.
Ja, habe ich mir bei Sisters of Mercy echt gewünscht in der Rotation. Ganz kleines Konzert. Du hast die ersten vier Songs nichts gesehen, weil alles war am Nebel. Ja, irgendwann kam dann Andrew Eldridge mit so einem Hut raus in seiner Nase und
Weil die Gitarre natürlich bei Sisters of Mercy auch sehr verheilt sind.
Und das Publikum stand da auch wie angenagelt und wusste gar nicht, was los war. Es klang killer. Mhm. Und irgendwann haben wir angefangen zu pogen in der Mitte. Mhm. Und dann war es ein Wahnsinnskonzert. Das war in der Rotation, wo Kai gearbeitet hat. Da waren vielleicht 800 Leute oder was oder so.
Mhm.
Und das war so die Zeit von den Clubkonzerten. Das waren so die Highlights. Ne?
Der Wahnsinn.
Ja. Das hat Spaß gemacht.
Geht ihr heute noch auf Shows?
Ja. Yeah.
Ja, aber nicht so viel. Also es liegt daran, dass ich in Schleswig wohne. Ja. Da ist nicht so viel los.
Da muss man weit fahren, wenn man was sehen will. Da
muss man schon ein bisschen fahren.
Nach Hamburg wahrscheinlich dann? Oder?
Genau.
Ja. Wie weit wohnst du von Hamburg weg?
Im Endeffekt so 90 Kilometer oder so.
Ah, okay.
Also es geht eigentlich im Grunde. Wenn es nicht die A7 wäre, wäre alles einfacher.
Ja.
Aber wenn es dann um die Wurst geht, dann schon. Also jetzt hier und da wieder ein bisschen, weil dank unseres freundlichen Managers, den wir alle sehr schätzen und lieben, kommen wir dann immer in den Genuss, Dinge zu sehen, die wir sonst nie gesehen hätten, wie zum Beispiel Bruce Springsteen beim Soundcheck zuzugucken und so.
Oh.
Ja, und
im Niedersachsen-Stadion?
Nee, in Berlin im Stadion war das.
Ja.
Er hat uns eingeladen, konnten wir Springsteen gucken und dann haben wir zusammen U2 gesehen, Thorsten, ich und Holger und Gott und die Welt und das war schön. Und jetzt gucken wir uns nochmal Rammstein an, glaube ich, und Guns N' Roses.
Ja, ja, ja.
Und das sind so Sachen, die sind schön. Und manchmal guckt man sich auch so kleinere Geschichten an. Aber das ist selten, weil die kleinen Clubs bei mir oben sind nicht. Aber ich gehe dann immer so, das Norden-Festival findet bei mir in Schleswig statt. Da habe ich jetzt Frevert gesehen.
Nils Frevert.
Den schätze ich ja sehr irgendwie.
Und Nationalgalerie das war, früher, ne?
Genau. Und das ist dann so, die kleinen Dinge finde ich immer sehr schön. Die funktionieren da oben auch.
Ja.
Und wenn es dann ein bisschen größer wird, dann siehst du halt, wenn du oft Festivals im Sommer spielst, dann bleibst du halt mal da oder gehst früher mal hin und kannst dann halt Dinge sehen. Dann kannst du irgendwie die Meute sehen, weil du sie unbedingt mal sehen wolltest, ja. Und freust dich. Und bei Tokotronic gehe ich dann raus irgendwie, weil es mich dann irgendwann mal nervt.
Aber dann kommen Ketka und Tina Dico zum Beispiel.
Und dann ist es wieder spannend, ja.
Super.
Oder ich gehe da noch mal fest. Ich wollte unbedingt so ein paar Dinge sehen. Sigur Rós wollte ich unbedingt mal sehen.
Ja, ja.
Und deswegen habe ich mir das dann auch mit meiner ganzen Familie, zack, bumm, sind wir da zum Summer Still gefahren und haben dann Sigur Rós geguckt. Ja. Das war galaktisch. Und das mache ich schon noch. Bin ja interessiert. Aber nicht mehr so viel, weil dadurch, dass man halt selber so viel Musik macht und sich auf so vielen Konzerten befindet, hat man manchmal auch keinen Bock auf die Masse. Dann bleibe ich auch einfach zu Hause.
Ja. Als ihr erste Mal so Live-Mitschnitte von Fury in the Slaughterhouse live auf der Bühne gesehen habt, wie war das? Wann war das?
Gesehen habt?
Ja. Ihr live gut, auf der Bühne.
Das ist immer scheiße.
Das war ja, habe ich mir gedacht, deshalb frage ich.
Anfangszeit entweder Würste VHS oder Super 8 oder irgendwas oder High-8-Kameras.
Da war es wenigstens noch spielen. Verwackelt. Ja.
Oder eben wirklich irgendeine Aufzeichnung, ne?
Ja.
Mit schlechtem Sound vom Bayerischen Rundfunk, Entschuldigung.
Ja.
Ja, die hat, das war immer geil. Wir haben dann irgendwann Rock aus dem Schlachthof irgendwie gespielt, relativ früh, und wir haben uns gefreut, haben es dann geguckt.
Ich glaube, live im Schlachthof
ist die Sendung. Live aus dem Schlachthof,
ne? Das genau. War, glaub ich, die Sendung.
Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, sag mal, ich habe doch auch Gitarre gespielt da. Und dann war das aber nicht.
Ach, du warst nicht im Mix?
Nee, es gab laute Keyboards und eine Gitarre, und dann hatte man einfach nur die rechte Seite gesendet, anstatt links und rechts. Das Stereo wurde noch nicht erfunden. Beim
Bayern. Aber dafür gab es eine großartige Ansage. Also, die war Legende.
Die lautete,
und die lautete, wir hatten davor, gab es eine Diskussion, ich hieß, glaube ich, Rock aus dem Alabama damals irgendwie noch. Ne?
Rock aus dem Alabama,
genau. Genau, die, ja, da, mit, da, mit. Stefanie Tücking hat, glaube ich, moderiert.
Nee.
Oder nee. Warte mal.
Wie heißt unsere große...
Günter Jauch hat, glaube ich, das auch mal moderiert. Vor ewig Zeit.
Schwarze Haare, macht jetzt immer noch eine Fernsehsendung.
Sandra Maischberger.
Hat moderiert. Und zwar gab es eine Sendung über die katholische Kirche und Frauen in der Kirche und allgemein. Und
da musstet ihr natürlich hin.
Nee, pass auf, das war, die lief live davor.
Ja, also, ja.
Gleiches Ding, ja. Und in der Sendung wurde dann, hat die katholische Kirche in sich mal wieder selbst übertroffen in Weltoffenheit. Also da saßen dann etwas verstaubtere Herren und erzählten dann, dass Frauen da nichts verloren haben. Ja. Und dann bin ich auf die Bühne mit dem Satz, und da war er, der neue Papst, eine große schwarze Frau mit galaktischen Brüsten. Und dann hörtest du von
hinten. Im bayerischen Rundfunk. Ja,
genau, im bayerischen, hörtest du von hinten nur, abschalten die Kommunisten! Aber da war es schon zu spät.
Und dann ist es einfach weitergegangen. Und
yeah, haben wir unsere Nummer gespielt. Und, aber die hatten wir uns eh zwischen da. Und
ist wahrscheinlich, hat das komisch. Die Gitarre gekostet von Thorsten. Es tut mir auch leid, aber die Ansage war es wert, fand ich. Aber Ansagen haben uns immer leider, also ich kann mich ja manchmal nicht beherrschen. Hatte schon so einige Rückräder gebrochen sozusagen. Aber was willst du machen? Ne? Ich finde, manchmal musst du Dinge sagen, die du sagen musst.
Was mir da gerade spontan einfällt, ihr wart ja auch, da hatten wir schon drüber gesprochen, auf US-Tour mit Meatloaf und so weiter und so fort. Hast du natürlich Ansagen auf Englisch gemacht?
Ja, klar.
Oder hast du irgendwann gesagt, so, ey, die Amis hören mir eh nicht zu? Sowas.
Doch, die haben genau zugehört.
Die haben genau zugehört. Wir hatten in den ganzen Interviews, und wir haben echt viel Interviews gegeben in Amerika, wurden wir immer sehr geliebt für unsere sogenannte Social Attitude. Das fanden sie immer gut. Also sie fanden es halt schön, dass wir Texte geschrieben haben, die jetzt nicht nur von ich lieb dich und du liebst mich handeln, sondern
das dazwischen auch.
Sondern die Themen behandelt werden, die auch in Amerika brandheiß waren, wie die Todesstrafe, ja, oder Antikriegssongs. Es ist ja nicht so, dass in Amerika alle nur Trump wählen. Ja. Es gibt ja auch viele Menschen, gerade so in Kalifornien oder an den Ostküstenstaaten, die schon sehr reflektieren, was auch in der Welt passiert, weil sie sich auch einfach darum kümmern. Das ist nicht so wie im Mittleren Westen, wo es vielleicht auch nur ein Barbecue-TV gibt oder so. Sondern ich habe sehr, sehr viel nette und aufgeweckte Menschen kennengelernt. Und die fanden das sehr spannend. Und da wir am Anfang nur die Ostküste getourt haben, bis runter nach Miami und dann wieder so ein bisschen durch, wir waren zwar auch in Fargo, wo alle karierte Hemden tragen und so, aber hauptsächlich waren wir Ostküste. Und Key Market war eigentlich Kalifornien. Und da hast du dann schon gemerkt, dass das sehr spannend war. Da gab es dann ja auch wirklich diese Zeitungsartikel, wo dann irgendwie drin stand UCLA of California, also so die beste Band seit U2 und der neue Bob Dylan und keine Ahnung, was haben die da geschrieben. Ich dachte schon, die spinnen jetzt alle, aber die mochten genau das, ja. Die empfanden das genau schön, dass wir diesen europäischen Touch hatten. Dass wir uns einfach mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sich normalerweise da drüben zu dem Zeitpunkt viele Menschen nicht auseinandersetzen wollten, wie es jetzt auch ist.
Wo waren da deine Einflüsse? Waren das für deine Texte, waren das primär andere Musiker oder hast du auch deine Einflüsse so aus, keine Ahnung, klassisch Literatur gezogen? Oder?
Die meisten Einflüsse, die ich bezogen habe, habe ich aus meinem Leben und meinem Umfeld und dem, was in der Welt gerade passiert, bezogen.
Ja.
Und das finde ich auch gut so. Also Thorsten zitiert ja immer gern unseren Ziehvater sozusagen, Rakete, indem er sagt, die Geschichten aus der Westentasche sind die besten Geschichten. Und ich finde, man bleibt auch am authentischsten. Also da gibt es Songs über, ich habe meine Tochter verloren, ja, weil ich mich habe scheiden lassen. Oder es gibt aber auch Songs, weil ich die Diskussion über die Todesstrafe fürchterlich finde. Oder manchmal gibt es auch einen Song wie Won't Forget, wo Thorsten nicht eigentlich einen Song über unsere Heimatstadt schreiben wollten. Aber im Endeffekt haben wir eine Hymne für einen Moment geschrieben, der mittlerweile mit allen möglichen schönen Momenten von Menschen verbunden wird. Ja? Und dadurch wurde es halt auch das, was es ist. Also eine kleine Hymne für die Abiturienten, Geburtstagsleute, meine erste Liebe, meine Hochzeit und keine Ahnung was. Und das ist dann halt so, weil es was Eigenes hat. Ja? Weil es was ist, was ich entweder erlebt habe oder womit ich mich auseinandersetze. Ich glaube, dass das immer tiefer geht, als wenn ich mich irgendwo hinsetze und irgendwas konstruiere. Das geht uns bei den deutschen Sachen eigentlich auch so. Die sind sehr, sehr viel, sehr persönlich.
Ist man als Texter, Ist das anstrengend, Musik zu hören, weil du auch gleichzeitig, also du musst ja Musik und Text verarbeiten, oder kannst du das, wenn du Privatmusik hast, so ein bisschen ausblenden und sagst so, komm, ich höre jetzt eigentlich nur auf die Musik, oder bist du auch immer an den Lippen des Sängers und der Texte?
Kommt drauf an. Mhm. Das hängt echt sehr viel von der Musik ab. Also da ich ja, wie du ja weißt, so mit Genesis und solchen Sachen und auch U2, wie mein Bruder, diese ganze melancholische Geschichte kam dann irgendwann bei mir auch durch. Mhm. Sehr aufgewachsen bin, ja, bin ich ein sehr melodischer Mensch. Das heißt, manchmal höre ich Musik und ich höre einfach nur die Musik.
Genau.
Da kommt der Beat, da kommt die Melodie, da kommt irgendwas und das finde ich fantastisch. Mhm. Und da nehme ich zwar Fragmente wahr, ja, und dann hängt es auch davon ab, ob da jetzt der englische Herbert Grönemeyer singt, da verstehe ich höchstwahrscheinlich nichts, ja.
Richtig, ja.
Oder ob der Herr Grönemeyer in Deutsch singt, da verstehe ich vielleicht die Hälfte, ja, mhm. Aber wenn jetzt ein Song von Kätka kommt, ja, wo es bei mir ist, dass es musikalisch, in Anführungsstrichen nicht böse gemeint, aber eher reduziert ist, ja, genau. Weil der Fokus
übersichtlich
der Fokus auf etwas anderem liegt, ja, genau. Da bin ich komplett auf die Texte fixiert, da höre ich dazu. Das ist ja wie, als würde ich mir jetzt eine Wolf Biermann Platte kaufen und denke, Alter, die Gitarre ist so tierisch, ja. Das wäre natürlich total blöd.
Richtig,
also, aber genau. Das ist dann so. Aber neulich zum Beispiel habe ich jetzt gerade diese Doku gesehen von Depeche Mode, Spirits in the Forest, wo es ja um diese vier Fans geht, die aus Kolumbien, Ulaanbaatar und sonst wo.
Ich glaube, fünf sind es.
Oder fünf sind es, genau.
Und sehr empfehlenswert.
Und da hast du das ja sehr oft mit gerade der rumänische Fotograf, der am Anfang sagt, er hat aber nur die Musik gehört.
Genau, ich habe nichts verstanden.
Ne? Und hat nichts davon verstanden. Mhm. Es war nur die Musik. Und das Mädel aus Ulaanbaatar sagt das auch. Und irgendwann habe ich dann mit meinem Freund überlegt, wie die
Texte übersetzt.
Ja, übersetzt man die Texte. Und ja. Dann hatten wir auf alle Fälle auf einmal eine zweite Ebene,
genau,
ja, um das zu verstehen. Ja. Und da sieht man, womit man Menschen erreichen kann. Ja. Ja. Und das siehst du, glaube ich, auch, wenn du in Deutschland bist. Und viele, viele deutsche Menschen hier hören Musik, die aus Amerika kommt, zuerst mit dem Maßstab der Melodie.
Natürlich.
Und einige wissen bis heute nicht, worüber die da singen. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, wenn alle Leute sich eine Coldplay-Platte komplett übersetzen würden, würden die denken, ach, die Helene Fischer schreibt eigentlich auch ganz nette Texte. Aber im Endeffekt kommt es ja nicht darauf an, sondern im Endeffekt kommt es darauf an, wie die Wörter mit der Musik für mich persönlich eine Stimmung erzeugen.
Ja.
Und das geht halt so. Deswegen ist das jetzt auch nicht so tragisch, wenn da irgendjemand kommt, und das haben sie ja in Deutschland relativ oft gemacht, und ja, und die Texte, und man muss da und so. Natürlich soll man schöne Texte schreiben, aber im Endeffekt geht es darum, glaube ich, Menschen zu berühren. Ja? Und wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, die Königsdisziplin erwischt.
Hast du noch, wenn du Musik hörst, mal eine Gänsehaut?
Ja, klar.
Ja?
Ja, das habe ich.
Gibt es im Moment eine Platte oder einen Song, wo du eigentlich die Uhr nachstellen kannst, da kriegst du eine Pelle, da passiert irgendwas mit dir?
Da müsste ich jetzt rumwühlen. Also es gibt auf alle Fälle Sachen, die mich berühren. Ja. Mhm. Und komischerweise habe ich dieses Gefühl auch manchmal, wenn wir selber Musik machen, ja, also jetzt nicht dauerhaft oder so, und das geht nicht darum, dass ich mir dann irgendwie einen runterhole, sondern wenn Dinge entstehen, ja, deswegen liebe ich das
wenn's mit dem Klick macht.
Deswegen liebe ich das mit dem Musik machen, ja, so, und dann kommt irgendeiner und spielt irgendwie eine Gitarre oder so, dann hat man das hat bei Krause früher angefangen, ja, dann kriege ich echt so eine Gänsehaut, dann stellen sich die Haare auf, ja, weil ich das so feiern kann, gerade in dem Moment, da passiert was, ich merke, wow, ist das ein schöner Moment, ja. Das habe ich oft, dann gibt es halt auch mit Sicherheit eine Menge Songs, die hier und da kommen, wo ich jetzt gerade mal sage, wow, aber wenn du mich jetzt krass, dann müsste ich jetzt mal nach hinten gehen und gucken. Ich habe momentan so ein Fable, ich bin sehr oft in der Bretagne, weil ich liebe das da, und da gibt es einen Radiosender, der heißt Radio Kerne, und da läuft abends von 10 bis 12 immer allen möglicher Kram, den ich völlig faszinierend finde.
Guckst du dann im Nachhinein auch nach in der Playlist, im Netz oder sowas?
Ich baue Playlisten dann aus. Also zum Beispiel auf der Wingenfelle und auf meiner Seite gibt es so eine Radio Kerne Playlist oder auch eine Kai Alternative Playlist. Das ist alles aus Radio Kerne. Mhm. Und wenn ich jetzt eins sagen soll, was mich sehr berührt, kann ich das auch sagen, und zwar hier Eska Svensson Trio, das ist Jazz. Da gibt es eine Platte.
Kenn ich.
Die heißt From Gagarin's Point of View. Das ist eine Klaviernummer. Ja. Die finde ich ganz fantastisch, weil die setzt, da kann ich mich hinsetzen, macht das Ding laut, habe mir einen alten Plattenspieler gekauft, eine alte Braunanlage wie früher, ja. Und dann lasse ich die laufen.
Die machen auch Live-Alben, die ich total super finde. Ja, ich mag Live-Alben eigentlich nicht so gerne, aber bei denen finde ich es ganz geil.
Aber ich glaube leider nicht mehr, weil ich glaube, der Chef ist tot.
Gestorben, ne?
Genau. Ja. Das ist auch ein Live-Album, dieses vom Gagaris Point of View. Und das ist wunderschön. Und das ist echt cool. Und das sind immer so, ich bin da nicht fixiert auf irgendetwas. Und wenn es schön ist, dann und es mich erwischt, dann bin ich weg.
Thorsten, du hattest jetzt so lange Zeit.
Alles gut.
Habe ich dich geweckt, oder?
Nein.
Das hatte ich vorhin auch.
Aufmerksam.
Kai dabei. Und Olli reden, einer schnarcht.
Alles gut.
Was ist denn Musik, die dich im Moment so kickt, die dich abholt? wo du die Pelle kriegst.
Da bin ich im Grunde auch bei Kai. Gut, ja. Wir waren hier auf dem Summerstale, Kai hat's ja erzählt, und da spielte danach Ketka irgendwie, wir haben mit Winkfelder dort gespielt, spielte Tina Dico. Und da standen wir alle im Publikum, glaube ich, Kai und ich sogar nebeneinander, ich mit meinem Mädchen im Arm, wir waren irgendwie vom Donner gerührt und hatten sie auf dem Zettel wegen Count to Ten und solchen Geschichten und sind dann irgendwie, mein Mädchen und ich, da reingerauscht mit Biografie lesen und da gibt es eine Nummer, die heißt Nobody's Man, das ist so ein bisschen so eine Hymne geworden und die spielen wir sogar hausmusikmäßig zusammen. Das ist was ich sehr, sehr gerne mag.
Und ihr spielt die wie zusammen?
Wir spielen das zusammen, wir können das zusammen singen.
Die Ach so, okay.
Und, ja. Das ist dann nochmal ganz anders, so eine Nummer so für sich so zu erarbeiten. Mhm. Und im Augenblick ist es so, weil wir hier gerade, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wo wir sitzen. Wir sitzen eigentlich quasi jetzt gerade genau in dem Moment im Studio, wo wir vorhin noch hier aufgenommen haben, wo wir das neue Wingfell-Album machen.
In der Nähe von Wiel.
Genau, in der Nähe, im Oberbergischen, im Dramen der Höhe, im AFAM-Studio bei Robbie Schuller. Mhm. Und da sind auf den neuen Album-Tracks drauf, das kickt mich. Das kickt mich immer wieder und das ist aber das, was Kai meinte. Und das ist so dieses, deswegen machen wir ja Musik. Wir haben es ja auch früher auch schon erzählt im Podcast. Irgendwie. Dieses Erschaffen, das Kreativsein und das ist grandios.
Aber wir haben so eine Nummer, wo ich mich jetzt gerade dran erinnere, ich hatte jetzt mal Zeit zum Nachdenken, ne?
Ja.
Wo wir beide gesagt haben, boah, und zwar Sheryl Crow hat ein neues Album gemacht.
Ja.
Und da macht sie Duette. Ja. Und dann gibt es dann diese Johnny Cash, ist die eine Nummer. Und diese Johnny Cash-Nummer, die sie macht.
Redemption Dame mit Johnny Cash zusammen auf dem neuen Album.
Das ist der Hammer.
Haben die das vor zig Jahren aufgenommen?
Das ist neu. Oder? Das ist das neue aktuelle Sheryl Crow-Album, wo sie Duette mit Joe Walsh macht. Und die erste Single war.
Und sie hat dann Gesangsaufnahmen von Johnny Cash verwendet.
Sie hat den verwendet, hat den Song quasi für sich adaptiert, umgeschrieben, durfte die Aufnahmen verwenden. Und das klingt das ist ein Killer. Redemption Day von Sheryl Crow und Johnny Cash.
Wie hört ihr denn überhaupt Musik? Hört ihr im Kopfhörer, im Auto? Setzt ihr euch bewusst vor die Anlage? Ich meine, Kai hatte gerade schon irgendwas, Plattenspieler, alte Braunanlage und so.
Genau das.
Alles.
Ja.
Also, wie gesagt, Radio Kerne höre ich im Radio, wenn ich in der Bretagne bin.
Ja.
Und dann hier, weil ich dann festgestellt habe, dass das funktioniert, also das kannst du echt nur abends hören, weil tagsüber quatschen die den ganzen Tag Gälisch und judeln Dudelsäcke, was ich auch spannend finde, aber abends drehen die dann wirklich durch, freiheitsliebendes Volk, diese Bretonen.
Ja.
Und das höre ich ganz normal über Internetradio oder so. Mhm. Und im Auto höre ich komischerweise weniger Musik. Das Einzige, was ich da höre, ist unsere Sachen, die wir machen, damit ich sie gegenhören kann, weil ich weiß genau, wie es da klingt. Ja. Da höre ich meistens irgendwie Hörbücher oder so, weil ich immer etwas längere Distanzen fahre.
Podcasts, ne, hören die Leute ja heutzutage auch so.
Habe ich auch schon gemacht.
Wir könnten einen empfehlen.
Ja, wir könnten, Genau, hören Sie sich den Zeit-Podcast an, der ist gut.
Habt ihr mal, weil ihr habt auch viele Festivals gespielt etc. pp. und habt natürlich auch als Musiker irgendwie Zugang zu anderen Bereichen, wo viele Leute vielleicht nicht hinkommen. Habt ihr mal Leute getroffen oder Kontakt gehabt, die ihr vom Künstlerischen her hart gefeiert habt, die dann menschlich totale Vollarschlöcher waren?
Du meinst, wir sollen das Leute dissen hier?
So sieht's aus. Am besten so unbekannte Amis oder so irgendwelche Amis, die es eh nicht mitkriegen. Nein, ihr müsst natürlich keinen Namen nennen.
Ehrlich gesagt, also, das ist ja eigentlich eher so, wenn du merkst, dass du mit den Leuten nicht klarkommst, dann machst du mit denen ja gar nichts.
Dann gehst halt weg.
Ja. Genau. Es gibt natürlich verdrogte Kapellen, die Sachen verwüsten, Backstage-Räume kaputt machen, zu spät auf die Bühne gehen und auch noch schlecht spielen.
Ja.
Das ist jetzt, wie Gero immer schon gesagt hat, Kai hat es glaube ich schon mal zitiert, Rock'n'Roll ist kein Freibrief für schlechtes Benehmen. Das ist dann nicht so unsers.
Mhm.
Es gab allerdings auf der anderen Seite eben Künstler, die wir kennengelernt haben in unserer Karriere, die uns sehr beeindruckt haben und zu denen wir dann irgendwie ein sehr warmes Gefühl entwickelt haben. Ne? Und
Pearl Jam hattet ihr schon mal erwähnt.
Ja, zum Beispiel. Ne? Die Pearl Jam-Jungs sind uns irgendwie auch im Geiste sehr nah. Ne, Bab, Wolfgang Niedecken, ist ein Freund geworden, klar. Ich durfte mal The Edge treffen. Ich war mal in den Heiligen Hallen von U2 und war vom Donner gerührt, weil die da...
Die sind wo in Amerika?
Was?
Die Heiligen Hallen von U2?
Nee, die waren in Köln und da im Schlosshotel Bensberg, weil Olaf Heine, ein Fotograf, ein Freund, der U2 fotografiert hat, ein ganz alter Freund von uns, mich eingeladen hat und hat mich dann mitgenommen auf die Aftershow-Party. Und und das war so, wie ich eigentlich immer dachte, wie es war. Einfach unfassbar nette Menschen, die ganz ruhig und klar in einer freundlichen Art und Weise, ohne viel Zinnober, einfach diesen Tag und diesen Abend feiern.
Mhm.
Und der Gipfel war dann irgendwie, da waren in dieser Party, im Party-Area, das war eigentlich nur die Bar, waren vielleicht 200 Leute drin.
Mhm.
Und wo ich dann mit der Promotion-Chefin oder Marketing-Chefin mich unterhalten hatte und sie mich fragte, was so meine U2-Geschichte wäre. Und ich erzählte eben die Gitarristengeschichte, The Edge, mich zur Gitarre und so.
Genau.
Sie kannte auch Fury und dann ging sie aber weg, sagte sie, ich komme nachher nochmal wieder und hey, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Und kam dann mit
Edge. The Edge wieder.
Genau, und sagte, und hey, das ist Olaf, du kennst Olaf und das ist Thorsten. So. Und dann konnten wir ein bisschen über die Setlist, weil ich habe kein Wort rausgekriegt anständig. Und es war so nett, an so ein unfassbar angenehmer Mensch. Ich war vom Donner gerührt. Und dann ging ich raus, nach Hause gefahren und der Türsteher, ein kleiner Ire namens Brian, der mich begrüßt hatte, wo nicht wusste, wer ich am Anfang und mich dann irgendwie quasi abgehakt hat, verabschiedete mich mit Namen und wünschte mir einen schönen Tag und sagte, hey Thorsten, bist du morgen auch noch da? Und ich dachte nur, Alter, das kann alles nicht wahr sein.
Ja, ja.
Und das hat mir so ein bisschen den Glauben zurückgegeben an die Band und warum ich auch inhaltlich diese Band so mochte. Und das ist immer die, und The Edge hänge ich halt sehr, sehr hoch. Ne?
Aber am Ende des Tages haben wir gelernt, dass es meistens nicht die großen Stars sind, die irgendwie eine Art von Arroganz an den Tag legen, sondern dass es meistens die jungen Pappnasen sind, genau. Ja, die gerade mal so einen kleinen Mini-Hit hatten und dann drehen sie jetzt durch, als wären sie die Götter.
Ja, weil es neu für die ist halt in dem Moment.
Ne? Ja, aber das muss ja nicht so sein, ja. Weil wir haben mit so vielen Leuten Spaß gehabt, ja, wo man normalerweise sagt, wir haben Bob Geldof befreundet, Dave Stewart, also die ganzen Leute, die mit uns gespielt haben früher, wo wir auch, die waren dann auch bei Fury and Friends, waren die dann die Friends-Abteilung, ja. Und das waren alles nette Menschen. Wir haben mit Herbert Grönemeyer Fußball gespielt, ja. Und das ist alles so, alles, wo die Baustelle groß ist, vielleicht Westernhagen war die einzige Ausnahme. Der hat das Leuchten irgendwann mal verloren, als er sein Hemd ausgezogen hat zum falschen Zeitpunkt und den Anzug gewählt hat.
Ja.
Aber alle anderen fand ich wirklich nett, ja, weil die waren offen und freundlich, haben sich das angeguckt, sind auf einen zugegangen und haben dich als das genommen, was du bist, ja. Nur bei den jungen Spacken, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, finde ich. Die dann in deiner Heimatstadt mit dir auf einem großen Festival spielen, ja, und so tun, weil sie jetzt einen Hit hatten, als hätten sie die Welt gerettet und müssten dir noch nicht mal guten Tag sagen, ja. Dabei hast du 4 Millionen Platten verkauft, ja, weißt du nicht mal, wie Millionen geschrieben wird. Und da hast du gedacht so, nee. So will ich das nicht haben, ja. Und das gab's in meinem Leben zweimal, einmal männlich, einmal weiblich. Habe ich dann noch abgehakt. Bei den Männlichen habe ich mittlerweile festgestellt, dass es die ganze Republik denkt, da musst du dann irgendwann mal was machen.
Und was heißt das?
Naja, vielleicht sollte man mal reflektieren, wie man sich so verhält. Wieso denken die alle sowas von mir? Ja? So, das ist dann irgendwie ein bisschen strange.
Okay. Ja. Und der ist auch noch jetzt im Moment aktiv unterwegs.
Der ist aktiv der unterwegs.
Herr Plöger robbt sich rein.
Ja, aber er kriegt sie trotzdem nicht.
Nee, ich bin jetzt nicht der Typ, der hier Leute nicht scheiße hackt, aber es gibt sie.
Ja.
Es gibt sie auch die ich einfach, ich mag sie dann einfach nicht. Ich finde sie dann extrem unsympathisch. Mhm. So.
Okay. Ein super positives, tolles Schlusswort. Wir müssen jetzt auch die Aufnahmefunktion stoppen, weil dann kann der Kai mir endlich verraten, um wen es denn da geht. Wir werden es eh nie verraten. Ich danke euch. Ich weiß gar nicht, was der rote Faden dieser Episode war oder sein sollte. Aber
Es war eher der rote Fussel wahrscheinlich.
Der rote Fussel, der dann auch noch runtergefallen ist.
Fadenscheinige Gründe um das. Alles gut.
Ich danke euch.
Bitte. Alles klar.